Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. In Thailands innenpolitischer Krise tritt das Militär auf den Plan. Der Armeechef fordert die Regierung zum Rücktritt auf und die Demonstranten zur Rückkehr nach Hause. In der Schweiz wird Rauchen teurer. Der Bundesrat erhöht die Steuer pro Päckchen Zigaretten zur Abschreckung um 30 Rappen. In den USA kommt das Rettungspaket Nummer 2. Nach den 700 Milliarden für die Wall Street gibt's 800 fürs ganze Land. Viel Geld, auch für Amerika. Und im Luftraum Europas werden in Zukunft keine Landesgrenzen mehr gelten und der kleine Schweizer Flugsicherer Skyguide will sich in diesem großen Raum und Markt behaupten. Skyguide-Chef Daniel Weder erläutert im Tagesgespräch seine Pläne. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Roger Brändlin.
In Thailand hat Armeechef Anupong die Regierung Somchai aufgefordert, zurückzutreten, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszurufen. Der General betonte dabei, es handle sich nicht um einen Putsch. Die Demonstranten forderte er auf, ihre seit Wochen anhaltenden Proteste zu beenden und den besetzten Flughafen in Bangkok zu räumen. Diesen halten die Regierungsgegner seit gestern besetzt. Zeitweise saßen auf dem Flughafen 3000 Personen fest. Rund 80 Flüge wurden gestrichen, darunter auch zwei Flüge nach Zürich. Dies hat der Flughafen Zürich gegenüber Schweizer Radio DRS bestätigt. Rauchen wird teurer. Der Bundesrat hat die Tabaksteuer erhöht. Der Preis für ein Päckchen Zigaretten steigt spätestens am 1. März um 30 Rappen. Die meisten Marken kosten dann 6,90 Franken das Päckchen. Der Bundesrat begründet die Erhöhung unter anderem mit gesundheitspolitischen Aspekten. Er erwarte kaum mehr Einnahmen, weil die Zigarettenverkäufe wegen der Preiserhöhung zurückgehen dürften. Die Eidgenössische Zollverwaltung und das Bundesamt für Gesundheit haben errechnet, dass sich mit Preiserhöhungen 500 Todesfälle pro Jahr verhindern lassen. Langfristig ließen sich Arztkosten von 150 Millionen Franken pro Jahr einsparen. Von den 11 offiziellen SVP-Kandidaten für die Nachfolge von Bundesrat Samuel Schmid bleiben noch 10. Der Schaffhauser Nationalrat Thomas Hurta hat seine Kandidatur zurückgezogen. Seit seiner Nomination vor gut einer Woche durch die SVP Schaffhausen habe sich die Situation geändert, begründet Hurta seinen Rückzug. So hätten sich mit Fraktionschef Kaspar Bader und Nationalrat Bruno Zuppiker zwei weitere ausgewiesene Kandidaten zur Verfügung gestellt, schreibt Hurta. Der EU-Reformvertrag ist vereinbar mit tschechischem Recht. Zu diesem Schluss kommt das Verfassungsgericht in Tschechien. Damit können die beiden Parlamentskammern den Genehmigungsprozess fortsetzen. Das Verfassungsgericht hatte den sogenannten Vertrag von Lissabon auf Antrag des Senats überprüft. Insbesondere der tschechische Präsident Klaus ist skeptisch gegenüber dem Abkommen. Er befürchtet, dass die Mitgliedstaaten der EU an Autonomie verlieren. Damit der EU-Reformvertrag in Kraft tritt, müssen ihm alle 27 EU-Staaten zustimmen. Neben Irland hat nur Tschechien den Vertrag noch nicht angenommen. Im Kampf gegen die Wirtschaftskrise hat die EU-Kommission in Brüssel Konjunkturmaßnahmen von rund 200 Milliarden Euro beschlossen. Dies entspreche etwa 1,5% der Wirtschaftsleistung der EU-Länder, berichten EU-Diplomaten. Die Kommission will zudem vorübergehend höhere Staatsdefizite in den EU-Staaten zulassen. Die Details zum Konjunkturpaket sind aber noch nicht bekannt. Die Finanzkrise hat für den Versicherungskonzern Swiss Life Konsequenzen. Das Unternehmen streicht in der Schweiz bis ins Jahr 2012 rund 200 Stellen. Betroffen vom Abbau ist vor allem der Hauptsitz in Zürich. Entlassungen sollen aber vermieden werden. Swiss Life will 90 Millionen jährlich einsparen, unter anderem auch bei Informatikprojekten. Der Stellenabbau soll zu einem Drittel dazu beitragen. Analysten kommentierten die Maßnahmen überwiegend skeptisch. An der Geschäftsstrategie ändere sich wenig, kommentierte zum Beispiel die Zürcher Kantonalbank. Der Schweizer Fleischverarbeiter Bell baut seine Geschäfte in Deutschland aus. Er übernimmt die Mehrheit von Abraham, einem der führenden Produzenten von Rohschinken in Europa. Abraham betreibt Fabriken in Deutschland, Spanien und Belgien. Das Unternehmen hat 650 Angestellte und macht jährlich einen Umsatz von rund 190 Millionen Franken. Den Kaufpreis hat Bell nicht bekannt gegeben. Das Luxusauto Porsche hat sich in den letzten 4 Monaten schlecht verkauft. Wie der deutsche Autobauer mitteilte, wurden von August bis November 25.000 Neuwagen ausgeliefert. In der gleichen Zeit im letzten Jahr waren es noch 30.000 gewesen. Dies entspricht einem Absatzeinbruch von 1/6. Wegen des Absatzeinbruchs fährt Porsche wie andere Autobauer auch die Produktion zurück. Die Fabriken werden tageweise stillgelegt. Dem Geschäftsbericht ist weiter zu entnehmen, dass die 6 Vorstandsmitglieder von Porsche im letzten Geschäftsjahr gut 144 Millionen Euro verdient haben, im Schnitt also 24 Millionen Euro pro Kopf. Im Kanton Graubünden gibt es einen weiteren Wolf. Im Münstertal lebt ein drittes Tier. Dies beweist eine DNA-Analyse, welche die Universität Lausanne ausgewertet hat. Ob es sich um ein männliches oder weibliches Tier handelt, konnte noch nicht geklärt werden. 2 andere Wölfe leben in der Surselva.
Der amerikanische Wirtschaftssanierungsplan wird auf 1.500 Milliarden aufgestockt, verdoppelt. 1,5 Billionen Dollar sind auch für US-Verhältnisse ein Haufen Geld. Woher nehmen und nicht stehlen, ist die Frage. Und weiter, schwere innenpolitische Krise in Thailand mit weltweiten Unannehmlichkeiten. Ueli Maurer ist nicht Kandidat, aber ein Kronfavorit für die Schmid-Nachfolge. Bell legt zu, kauft den großen Schinkenproduzenten Abraham. Wertpapierchen mit bleibendem Wert an der Briefmarkenauktion in Wiel. Und Stoff fürs Tagesgespräch ist das Projekt für einen einheitlichen europäischen Luftraum und die Rolle, welche die kleine Schweizer Flugsicherung Skyguide in diesem Großraum übernehmen will und kann. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.403 Punkten im Minus von 1,4%. Und die Devisen, der Euro wird zu 1,5477 gehandelt, der Dollar zu 1,1937. Das Wetter. Im Norden und an den Voralpen ist es zum Teil sonnig, zum Teil aber auch hochnebelartig bewölkt. In den Alpen und im Süden gibt es viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen im Norden auf höchstens 2, im Süden bis auf 7 Grad. Morgen Donnerstag liegt über dem Mittelland erneut Nebel, der sich nur zum Teil auflöst. Die Obergrenze liegt bei 700 bis 900 Meter. Sonst scheint oft die Sonne. Am Freitag ist es im Norden teils sonnig und föhnig, im Süden kommt Schnee und Regen auf. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Zürich stockt der Verkehr auf der A1 in Richtung St. Gallen zwischen Winterthur-Töss und Winterthur-Wülflingen nach einem Unfall. Der linke Fahrstreifen ist derzeit blockiert. Zudem in der Westschweiz auf der A5 Richtung Yverdon zwischen dem Concise-Tunnel und Cranson gibt es eine Verkehrsbehinderung durch einen Fahrzeugbrand. Und noch eine Meldung aus der Region Graubünden. Dort ist die Hauptstraße zwischen Pian San Giacomo und San Bernardino wegen Bergungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Die Störung dauert voraussichtlich bis gegen 14 Uhr an.
Chaos in Thailand. Regierungsgegner halten also den Flughafen von Bangkok besetzt. Inzwischen hat die Regierung immerhin gestrandete Touristen vom Flughafen evakuieren und in Hotels bringen lassen. Die innenpolitische Lage ist aber weiterhin konfus und die stärksten Trumpfkarten im Machtkampf hat einmal mehr das Militär in der Hand. Einzelheiten von DRS-Asien-Korrespondent Urs Morf.
Das Chaos, das Regierungsgegner in Thailand mit der Besetzung des internationalen Flughafens von Bangkok angerichtet haben, hält weiter an. Der Flugverkehr von und nach Bangkok bleibt weiterhin gesperrt. Zwar hat die Flughafenverwaltung heute Nachmittag endlich die dort gestrandeten Passagiere in Hotels evakuiert, die Lage ist aber weiterhin außer Kontrolle und die durch die Besetzung bereits angerichteten Schäden dürften immens sein. Denn der Suvarnabhumi Airport ist eine der wichtigsten Drehscheiben für den Luftverkehr Ostasiens und zugleich das Haupttor für die Millionen von Touristen, die bisher jeweils jährlich Thailand besuchten. Die Schließung des Flughafens hat weltweit Flugpläne durcheinandergebracht, die Luftfahrtgesellschaften haben ihre Flüge nach Thailand vorläufig gestrichen, zahlreiche Veranstalter haben ihre Thailand-Reisen vorderhand annulliert. Der Schaden für das Image des Königreiches ist gewaltig, zudem wird das auch schwere wirtschaftliche Folgen haben. Der Tourismus ist eine der wichtigsten Industrien des Landes. Schon vor diesem neuesten Ereignis hatte sich die Hotellerie landesweit beklagt. denn wegen der seit Monaten anhaltenden Unruhen sind die Belegungsraten ihrer Zimmer um bis zu 50% eingebrochen und dies, obwohl die jährliche Hochsaison bereits begonnen hat. Das wird sich nun wohl nicht so schnell ändern. Innenpolitisch ist die Lage derweil zugespitzt wie nie zuvor. Auf der einen Seite steht die selbsternannte Volksallianz für Demokratie. Ihr Hauptziel ist der Sturz der gegenwärtigen Regierung, der sie vorwirft, eine Marionette des vor 2 Jahren vom Militär aus dem Amt geputschten korrupten Regierungschefs Thaksin zu sein. Mit ihrer seit 3 Tagen anhaltenden sogenannten letzten Schlacht will sie möglichst großes Chaos und eine gewalttätige Reaktion der Regierung provozieren, was, so ihr Kalkül, dann einen Militärputsch nach sich ziehen würde. Auf der anderen Seite steht die Regierung. Sie setzt sich tatsächlich vorab aus engen Thaksin-Vertrauten zusammen und wird zudem von Ministerpräsident Somchai geleitet, der ein Thaksin-Schwager ist. Die Regierung hat das Kalkül ihrer Gegner aber durchschaut und traut sich eben deshalb nicht, mit Polizeigewalt gegen diese vorzugehen. Wie schon so häufig in Thailands Geschichte hält erneut das Militär die Trumpfkarten in der Hand. Der Armeechef hat sich heute zweideutig verhalten. Einerseits rief er die Regierungsgegner dazu auf, ihre Aktionen abzubrechen und vor allem den Flughafen sofort freizugeben. Gleichzeitig aber hat er auch der Somchai-Regierung unmissverständlich dazu geraten, zurückzutreten und Neuwahlen abhalten zu lassen. Somchai, so die letzten Meldungen aus Bangkok, soll noch für heute Abend eine Audienz beim König beantragt haben und will den Entscheid über den Rücktritt von der Meinung des Staatsoberhauptes abhängig machen.
Es sind unglaublich große Summen, die der amerikanische Staat aufwenden will, um möglichst schnell und mit möglichst geringen Schäden aus der Finanz- und Wirtschaftskrise herauszukommen. Zuerst $700 Milliarden zur Stabilisierung der Finanzindustrie, seit gestern Nachmittag ist bekannt, dass nochmals $800 Milliarden dazukommen sollen, um den Häusermarkt wieder zum Funktionieren und die Menschen in den USA wieder zum Konsumieren zu bringen. 700 Milliarden plus 800 Milliarden. Woher nehmen die USA dieses Geld? Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann.
$800 Milliarden, das heißt $600 Milliarden für den Kauf von schlechten Hypothekarpapieren und $200 Milliarden, um den Kreditmarkt wieder in Schwung zu bringen. $800 Milliarden also, das ist eine Summe, die auch die USA nicht einfach so in der Portokasse liegen haben, zumal ja schon 700 Milliarden fürs erste Paket gebraucht werden. Professor Manfred Neumann vom Institut für internationale Wirtschaftspolitik der Universität Bonn sagt, die US-Regierung würde wohl 2 Quellen anzapfen.
Ein Teil wird einfach durch Ausgabe von neuer Staatsschuld, von neuen Anleihen finanziert. Und der andere Teil wird über die direkte Ausgabe von neuem, frischem Geld finanziert, indem nämlich die Zentralbank von den Geschäftsbanken diese alten Hypothekendarlehen aufkauft.
Beide Finanzierungsvarianten seien nicht optimal, urteilt Professor Neumann. Wenn der US-Staat nun voraussichtlich $600 Milliarden zusätzlich in den Markt gibt, um damit Papiere aufzukaufen, kann dies nämlich zu einer höheren Inflation führen. Diese Gefahr sei zwar für kurze Zeit in Kauf zu nehmen.
Nur muss dabei eigentlich sein ein Plan, wie man wieder herauskommt. Das heißt, das bedeutet konkret, dass man im Laufe des Jahres 2009 das wieder aus dem Markt herausziehen muss, die Liquidität, die man jetzt hineingeben würde. Und das ist nicht einfach. Und die Gefahr ist immer, dass man dann bequem ist und es so lässt, wie es ist.
So lassen, wie es ist, und damit nicht nur die Inflation anheizen, sondern zugleich die Basis legen für eine neue, nächste Spekulationsblase. Doch auch die andere Finanzierungsform, die Ausgabe von neuen Staatsanleihen, hat ihre Tücken. Solche staatliche Wertpapiere haben zur Folge, dass die Staatsschulden größer werden und damit auch die Abhängigkeit des Schuldners vom Gläubiger. Im Fall der Schuldnerin USA sind das häufig ausländische Staaten, etwa Arabische Emirate oder China. Eine Abhängigkeit, die bereits heute vorhanden ist, wie Professor Neumann von der Universität Bonn betont.
Die Chinesen verhalten sich natürlich auch rational. Das heißt, sie haben kein Interesse daran, dass sie amerikanische Staatsschuld erst kaufen und diese dann nachher entwertet wird. Die haben da schon ein großes Interesse daran, dass der Wert erhalten bleibt. Insofern werden sie da keine Knüppel werfen.
Doch längerfristig sei auch dies nicht zukunftsträchtig. Die Amerikanerinnen und Amerikaner kämen nicht darum herum, den Gürtel enger zu schnallen, und auch höhere Steuern seien mittelfristig unvermeidbar. Denn mit den beiden Rettungsprogrammen hätten die USA ihre finanziellen Möglichkeiten ausgeschöpft, ist Neumann, der im Forschungsbeirat der Deutschen Bundesbank mitwirkt, überzeugt. Also wird es nach dem ersten und dem zweiten Hilfspaket kein drittes mehr geben?
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich meine, die USA gehen wirklich an die Grenze dessen, was möglich ist. Das können sie sich nicht leisten. Jetzt ist Schluss.
Raucherinnen und Raucher haben sich fast schon daran gewöhnt, dass die Preise für Zigaretten immer wieder erhöht werden. Aber weh tut es ihnen doch jedes Mal. Und das ist ja eigentlich auch die Absicht dahinter. Rauchen soll so teuer sein, dass möglichst viele damit aufhören oder erst gar nicht anfangen. Darum hat der Bundesrat die Zigarettenpreise jetzt wieder um 30 Rappen erhöht. Ab nächstem Jahr kosten die meisten Sorten 6,90 Franken pro Schachtel. Pascal Krauthammer.
Das ist starker Tobak. 6,90 Franken pro Schachtel, diesen Preisanstieg um 30 Rappen, spürt der Raucher in seinem Portemonnaie. Und das sei auch gut so, sagt Corinne Zosso von der Lungenliga Schweiz.
Weil eine Preiserhöhung ist eine sehr wirksame Präventionsmaßnahme.
Diese Ansicht stützt auch ein interner Bericht des Bundesrates. Der Bericht geht nämlich davon aus, dass die Steuer- und Preiserhöhungen auf Zigaretten dazu beigetragen haben, rund 500 Todesfälle zu verhindern, und das pro Jahr. Jährlich und langfristig könnten auch gegen 150 Millionen Franken an Arztkosten eingespart werden, heißt es im Bericht weiter. Trotz dieser eindrücklichen Zahlen, die Tabakindustrie scheint wegen der neuesten Preiserhöhung auf Zigaretten nicht allzu sehr um ihre Klientel zu fürchten. Audrey Schieber von British American Tobacco sagt:
Die Erhöhung von 30 Rappen entspricht unseren Vorstellungen eines maßvollen Tabaksteuerregimes. Und wir begrüßen auch die Absicht des Bundesrates, das Prinzip regelmäßigen und maßvoller Steuererhöhungen in Zukunft fortzusetzen.
Tatsächlich plant der Bundesrat, die Tabaksteuer weiter zu erhöhen. Was Raucherinnen und Raucher erschrecken muss, begrüßt Corinne Zosso von der Lungenliga Schweiz.
Unserer Meinung nach sollen die Preise weiter steigen, und zwar bis sie auf dem europäischen Niveau sind.
In den Nachbarländern wie Frankreich und Deutschland kostet nämlich eine Schachtel Zigarette rund 8 Franken. So oder so, wegen der hohen Preise kennt die Schweiz schon heute das Problem des Zigarettenschmuggels, die illegale Einfuhr also aus Ländern, wo die Zigarettenpreise viel tiefer liegen. Stefan Schmidt von der Oberzolldirektion:
Wir haben ein gewisses Potenzial mit der Erhöhung der Preise, aber wir hoffen, dass durch diese kleinen Schritte die Schmuggeltätigkeit nicht sonderlich zunehmen wird.
Legal wurden im letzten Jahr in der Schweiz über 1,5 Milliarden Zigaretten abgesetzt. Wegen der letzten Preiserhöhung, ebenfalls um 30 Rappen pro Schachtel, ging der offizielle Verkauf um 670 Millionen Zigaretten zurück.
Morgen werden wir definitiv wissen, wen die SVP ins Rennen um die Nachfolge von Verteidigungsminister Samuel Schmid schickt. Vor diesem wichtigen Entscheid porträtieren wir die drei aussichtsreichsten Kandidaten. Der Berner Nationalrat Adrian Amstutz machte gestern den Anfang. Mit dem Zürcher Ueli Maurer, der 12 Jahre lang die Partei geleitet und sie zur wählerstärksten politischen Kraft gemacht hat, geht's heute weiter. Obschon Maurer, der sechsfache Familienvater, selber immer wieder betont, er stehe eigentlich gar nicht zur Verfügung. Der 57-jährige Maurer ist trotzdem für viele der heimliche Favorit. Ueli Maurer im Porträt von Peter Maurer.
Was ist das für ein Mensch, der gerne Vivaldi hört, zum Beispiel jetzt den Winter aus den 4 Jahreszeiten? Was ist das für ein Mensch, der diese feinen Töne genießt, aber gleichzeitig auch ganz andere Saiten aufziehen kann?
Wir bezahlen die Suchttherapie, den Sonderunterricht für die Renitenten, die psychiatrische Behandlung für die Kriminellen und den BMW für die Sozialschwindler.
Das ist Ueli Maurer, Sohn eines armen Pachtbauern, von einem Multimillionär später zum mächtigsten Parteichef der Schweiz gemacht. Ueli, der Knecht. Wir hören Gotthelf.
Bei Ueli war etwas Neues erwacht und in die Glieder gefahren, ohne dass er es selbst noch recht wusste. Es tat ihm wohl zu denken, Er sei nicht dazu erschaffen, ein arm verachtet Bürschli zu bleiben, sondern er könnte noch ein Mann werden.
Maurer, der belächelte Lakai des Herrn von Herliberg. Nein, das sei nur noch ein billiges Klischee aus Jacobus Figurenkabinett. Stimme so schon lange nicht mehr, sagt Urs-Paul Engeler, Weltwoche-Journalist und Intimerkenner der SVP-Mechanik.
Maurer und Christoph Blocher haben das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Herr Maurer ist kein Gefolgsmann von Herrn Blocher. Er hat sich bereits vor einigen Jahren von ihm emanzipiert.
Und der Emanzipierte sagt heute:
Ich halte mich selbst durchaus auch für sehr gut, aber Christoph Blocher für besser.
Maurer ist der fleißige Maurer, der hartnäckige Polier, der schlaue Bauführer, der respektierte Architekt, der das gewaltige SVP-Bollwerk hochgezogen hat.
Ich bin, wie ich bin, und unsere Partei ist, wie sie ist.
Und Engeler fasst zusammen:
Uli Maurer ist für mich eigentlich die personifizierte SVP.
Der Mann mit den zwei Gesichtern, ergänzt CVP-Schwergewicht Bruno Frick. Privat durchaus umgänglich, differenziert, verlässlich und anständig, öffentlich aber ein Scharfmacher mit Hang zum Zynismus.
Der SVP-Präsident, der alles tut, damit seine Partei gewinnt, auch die Rolle des Wadenbeißers spielt, wie er sich gegenüber beispielsweise Samuel Schmid diffamierend, ehrverletzend verhalten hat, dafür gibt es unter keinen Umständen eine Entschuldigung.
Diese politische Todesanzeige maurerischer Prägung hat man im Bundeshaus nicht vergessen.
Für unsere Parteimitglieder ist der Herr Schmid so viel wie klinisch tot.
Und just dieser Mann ist trotzdem für viele als Bundesrat denk- und wählbar, aber nicht für alle, glaubt Christine Egerseggi, Ex-Nationalratspräsidentin und FDP-Ständefrau.
Er hat in seiner Zeit als erfolgreicher Parteipräsident der SVP die Freisinnigen nicht immer so mit Samthandschuhen angefasst. Er hat ihnen Weichsinnige gesagt.
Maurer weiß, wie man sprechen muss, damit die Mikrofone nicht abgestellt und die Kameras nicht weggedreht werden. Er sagt laut und deutlich: Neger, heimatmüde, Scheininvalide, Linke und Nette. Und Maurer sagt, er funktioniere ganz einfach, weil alles Komplizierte zu Komplikationen neige.
Ich schaue Politik immer als freie Märt an, der besser gönnt.
Und die Besseren, die gewinnen, die befehlen. Am Wahlabend im Jahre 03, nach dem Kantersieg der Volkspartei, diktierte Maurer den anderen verdutzten Parteichefs ultimativ den Namen des zweiten SVP-Bundesrates.
Das ist der Christoph Blocher. Entweder wählt man unsere beiden Vertreter im Bundesrat, so wie wir das vorschlagen, oder dann gehen wir mit beiden Vertretern zum Bundesrat aus.
Maurer ist der permanente Wahlkämpfer. Er provoziert, polemisiert, attackiert spitz zu und vereinfacht. Und immer wieder die gleichen knappen Botschaften.
Wir wollen Sicherheit schaffen.
Hauptsatz.
Wir wollen Steuern senken.
Hauptsatz.
Der EU-Beitritt müsste jetzt dann aus der letzten Hirne raus.
Punkt. Damit punktet man nicht nur in der Arena. Aber eigentlich will Uli Maurer ja gar nicht in den Bundesrat. Oder nur vielleicht, wenn es gar nicht anders geht und Blocher nicht zur Wahl steht. Immer dieser Blocher. Wir hören noch einmal Gotthelf.
Uli sah seinem Meister unzufrieden nach. Ich hätte nicht geglaubt, dachte er, dass der mir mein Glück nicht gönnte.
Appetit auf mehr hat die Großmetzgerei Bell. Die Coop-Tochter verleibt sich den deutschen Schinkenspezialisten Abraham ein. Das ist bereits der dritte Einkauf im Ausland in diesem Jahr. Und während andere Unternehmen in der Finanzkrise den Gürtel enger schnallen, wächst Bell so stark wie nie zuvor in seiner 140-jährigen Firmengeschichte. Manuel Rentsch.
Abraham ist der größte europäische Produzent von geräuchertem und luftgetrocknetem Schinken und führt mehrere Betriebe in Deutschland, Spanien und Belgien. In diesen Betrieben produziert Abraham pro Jahr 24.000 Tonnen Schinkenspezialitäten. Zuvor hatte Bell bereits den ebenfalls deutschen Fleischverarbeiter Zimbo und die französische Bolette übernommen. Bell lässt sich die Auslandexpansion rund 300 Millionen Franken kosten. Firmensprecher Davide Elia.
Es ist jetzt wirklich dieses Jahr Schlag auf Schlag gekommen. Das hängt mit den Projekten ab, die wir geprüft haben, die dann zur Reife gekommen sind.
Durch die drei Übernahmen wächst der Jahresumsatz des grössten Schweizer Fleischverarbeiters um mehr als 50% auf fast 2,5 Milliarden Franken. Der Markt in der Schweiz sei zu klein, deshalb expandiere man ins Ausland, heißt es bei Bell. Eine wichtige Rolle spiele auch der Agrarfreihandel.
Die Grenzen werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren offener werden und wir rechnen damit, dass dann auch ausländische Player in die Schweiz ihre Aktivitäten starten werden. Und wir wollen da den Spieß auch umdrehen und auf das vorbereitet sein und eben auch außerhalb der Schweiz ein Standbein haben.
Die Schweiz verhandelt zurzeit mit der EU über einen Freihandel. Sollte es zu einem positiven Abschluss kommen, so würden die Grenzen ab 2013 schrittweise geöffnet. Das bedeutet, dass alle Mengen, Einschränkungen und Zölle beim Fleisch aufgehoben würden. Vor diesem Hintergrund unterstützt die Branchenorganisation der Fleischwirtschaft Proviant die Firmenübernahmen im Ausland. Proviant-Direktor Heinrich Bucher:
Ich bewerte das grundsätzlich positiv. Denn mit diesen Übernahmen wird auch die Möglichkeit geschaffen, dass man Schweizer Fleisch über diese Unternehmen auch ins Ausland exportieren kann, unsere hochwertigen Produkte, weil es ist sehr wichtig, dass man dort Absatzkanäle hat und die entsprechenden Distributionskanäle auch.
Von den Übernahmen im Ausland profitiert vor allem auch Coop. Der Detailhändler besitzt die Mehrheit an Bell und kann damit beim Fleischhandel künftig immer mehr mitreden.
$350.000 für eine Briefmarke. So viel bezahlte gestern ein Sammler an der weltgrößten Briefmarkenauktion im St. Gallischen Wiel. Das ist Schweizer Rekord. Briefmarkensammeln gilt zwar als etwas altmodisches, verstaubtes Hobby, doch der Eindruck trügt. Mit Briefmarken werden jedes Jahr Milliarden umgesetzt, 150 Millionen allein in der Schweiz. Und neben den Sammlern und Liebhabern haben nun auch Anleger und Händler die wertbeständige Briefmarke entdeckt, die auch der Finanzkrise trotzen mag. Roland Wermelinger von der Briefmarkenauktion in Wiel.
Los 55, start ihr mit 5200.
Peter Rapp ist ein Briefmarkensammler nach altem Schrot und Korn. Seit Anfang der 70er Jahre organisiert er Briefmarkenauktionen. Es ist heute die grösste weltweit. Und so kommen sie in diesen Tagen von überall her in sein Geschäftshaus nach Wiel, das wenig mondän zwischen Grossverteilern, Autogaragen und Schnellimbissketten an der Industriestraße liegt. Ältere und alt gewordene Männer sitzen dicht gedrängt im Saal. Ruhig und abgeklärt bemühen sie sich um Rapsmarkenraritäten.
10.000 zum letzten Mal für Konto 328.
10.000 Franken für eine der weltberühmten Basler Tauben. Die erste mehrfarbige Briefmarke der Welt. Dutzende davon sollen noch in Peter Rapps Tresor liegen. Der beobachtet zufrieden, wie seine Briefmarken es jetzt der gebeutelten Finanzwelt so richtig zeigen.
Ich habe ja erlebt, dass Briefmarkensammler, die Geld ausgegeben haben, teilweise belächelt worden sind. Also warum investieren sie nicht in Börsen, in Finanzmärkte? Und die Resultate sind ja heute bekannt.
Im Auktionssaal sind die Sammler unter sich. Geldadlige Privatpersonen und Investoren, die wegen den Turbulenzen auf den Finanzmärkten das Anlagepotenzial der Briefmarken erkannt haben, bleiben im Hintergrund, haben ihre Aufträge Kommissären und Maklern übergeben. Die Briefmarkenhändler freut's, weil mit ihrem Einstieg die Preise steigen, ohne dass dereinst auch sie ein Opfer der Spekulanten werden könnten. Davon ist Auktionator Peter Rapp überzeugt.
Die klassische Philatelie, die können Sie nicht horten, die können Sie nicht spekulativ beeinflussen. Weil es wird Ihnen nie gelingen, 500 Baslertauben zu kaufen.
Briefmarkenhändler erinnern sich zwar daran, dass auch der Philatelie-Markt hin und wieder überhitzt. Etwa als die Nachfrage nach englischen und russischen Marken erst sprunghaft anstieg und die Blase dann wieder platzte, sobald die Ware in großen Mengen auf den Markt kam. Anders als zuletzt bei den großen Auktionen für zeitgenössische Kunst in den USA sind die Preise bei den Briefmarken aber nie wirklich eingebrochen. Vor allem bei den alten und gerade den schweizerischen Wertzeichen aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zeigt die Preiskurve nur nach oben. Auch der graubärtige Mann, der in der ersten Reihe bei Raps Auktion sitzt, macht sich keine Sorgen. Jürgen Hedergott aus München kauft für Kunden aus aller Welt. Er beugt sich über den dicken Katalog, blinzelt unter der Goldrandbrille durch und erklärt, wie er die Dinge sieht.
Der Sachwert, der bleibt erhalten, da gibt es kein Derivat davon. Sie haben einen Basler Taubebrief, Sie haben eine Doppelgenf, da gibt es keine Spekulation in der Richtung. Und die Briefmarke sollte man nie mit Aktien verwechseln, weil eines der Hauptmomente der Briefmarke ist nicht nur die Anlage, sondern der Spaß, die Freude. Wenn Sie ein Hobby haben, nehmen Sie Fische, Aquarien oder so weiter, oder Rosen züchten. Irgendein Frost ist alles kaputt. Die Briefmarke geht nicht kaputt.
Mit Briefmarken lässt sich viel Geld verdienen, doch dazu braucht's neben dem nötigen Kleingeld auch bei dieser Börse das nötige Fachwissen. Fachleute wie Peter Rapp und Jürgen Hedergott sind deshalb überzeugt davon, dass die Sammler und Liebhaber langfristig wieder unter sich bleiben werden. Dass die Philatelie für die Finanzinvestoren und Anlageberater kaum mehr sein wird als ein kurzes Abenteuer.
Ostschweiz-Korrespondent Roland Wermerlinger.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.